Wir sind an sich in einer Predigtserie, aber weil wir schon so lange nicht mehr davon geredet haben und häufig anders ist zwischen ihnen, haben wir sehr wahrscheinlich den Vater ziemlich verloren. Wir sind eigentlich noch in den Familienwerten. Wir haben von Mann sein, Frau sein geredet, von der Ehebeziehung, wie das aussieht. Wir haben von Partnerwahl geredet, wir haben von diesen Werten geredet und wir haben vor allem im letzten Mal noch davon geredet, dass die Ehe ein Bund ist. Der Ehebund. Und dort sind wir bei Bestecken. Ein Bund, was ist das genau? Und für einen Bund zu verstehen, für einen Ehebund zu verstehen, ist es wichtig, dass wir sehen, wie der Bund funktioniert, den Gott mit uns Menschen gestiftet hat und angeboten hat, wo wir drin leben können. Und der Ehebund soll eigentlich ein Abbild, eine Reflexion von dem Bund sein, den wir mit Gott haben. Hebräer 13, Vers 20, mit dem Wort aus der Bibel, das heisst also die Bibel für die, die nicht Freiburgerdeutsch können, die sich vielleicht immer gefragt haben, was hat sich der Oli da immer geredet? dort heisst es, ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Also da ist von dem ewigen Bund dreht. Das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat. Euch mit allem versorgt, was ihr braucht, uns um seinen Willen zu tun. Also, wir sind in einen Bund hineingerüft, in einen Bund hineingestellt, wo ein ewiger Bund ist. Und das ist das Interessante hier. Ein ewiger Bund, was heisst das, wenn etwas ewig ist? Ja, das hört nicht nur nicht auf. Es hat da wirklich kein Anfang und kein Ende, also es ist zeitlos, es ist schon vor der Schöpfung von der Zeit oder von dem, von, ist der Bund eigentlich schon da, ewig heisst, es ist schon immer da gewesen und wird immer da sein. Also der ewige Bund, also Gott hat sich etwas ausgedacht, schon lange bevor er die Welt überhaupt geschaffen hat, schon lange bevor er die Menschen geschaffen hat, ein ewiger Bund, wo er schon von Anfang an beabsichtigt hat, seine Söhne und Töchter mit in den Bund hineinzunehmen. Und all diese Bünde, die wir nachher sehen, im Alten Testament, sind eigentlich ein Ausdruck von dem ewigen Bund, der schon da ist. Wo Gott sich sehnt danach mit seinen Menschen, nachdem sie ihm im Paradies davongelaufen sind, in den Rücken zugekehrt haben und eigentlich die Bundesbeziehung gebrochen haben, verloren haben. Gott hat sich immer wieder gesehnt, mit diesen Menschen wieder nach zusammen zu sein. Eben um sich mit ihnen zu verbünden. Das erste Mal, wo wir das in der Bibel lesen, ist es im Noah. Das ist dort, wo ja Gott ein gewaltiges Gericht über die Erde gebracht hat. Der ganz grösste Teil von allen Menschen ist dort umgekommen. Also eine ganz brutale Angelegenheit war das. Nur die Familie von Noah hat dort überhaupt überlebt. Und mit denen hat er nachher den Bund neu geschlossen. 1. Mose 8, 20 lesen wir das. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde, alle Tiere, schnell schauen, wie geht es noch bis 17, ich darf ein bisschen überspringen. Und dann hat er ja am Schluss, da kommen nachher eben die Bundesversprechungen. Ich dann im Vers 8, dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den Zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, darunter wieder der ewige Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern. Also interessant, oder? Also Gott sagt, wenn ich den Regenbogen sehe, werde ich mich an den Bund erinnern. Wenn wir den Regenbogen sehen, dürfen wir uns auch das erinnern. Aber eigentlich macht er es für ein Erinnerungszeichen für sich selber. Ein Bund, den er hier interessanterweise nicht nur mit den Menschen schließt, habt ihr es gehört, sondern auch mit den Tieren. Interessant daneben. Die ist eingeschlossen. Also die ganze Erde ist eigentlich in diesen Bund hineingenommen. Und wir sehen hier etwas so von den Bundeszeichen. Einerseits hat der Noah Opfertier gebracht, also da ist Blut geflossen, da kommen wir nachher noch darauf zu reden, der Blutsbund, jedes Mal, wenn ein Bund geschlossen oder eben geschnitten wird, fließt Blut, das hat eine tiefe Bedeutung. Und das Zweite ist, ein Bund hat immer Bundesverpflichtungen oder Verheißungen, kann man noch sagen. Man könnte sagen, Versprechungen. Gott legt sich selber hier fest. Gott limitiert sich selber und sagt, ich werde nie mehr eine solche Flut über die Erde bringen. Und oft ist es ja so, dass natürlich auch andere Bedingungen daran geknüpft sind. Aber das sehen wir dann auch bei den nächsten Bünden. Wenn wir jetzt weitergehen, einer der nächsten ganz wichtigen Bundesschlüsse war der von Abraham im 1. Mose 15, Vers 18 lesen wir das. Da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie, er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Und ein bisschen später, im Vers 17, lesen wir, als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss, oder eben so schnitt, der Herr an jenem Tag einen Bund mit Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben, das ganze Gebiet von den Grenzen Ägyptens bis zum großen Fluss Euphrat, das Land der Keniter, Kenasiter, Kadomiter, Hethiter, Perisiter, Rephaiter, Amoriter, Kananiter, Girgashiter und Jebusiter. Es geht dann hier noch weiter, es gibt dann noch das Bundeszeichen hier im Kapitel 17, wird er selber kommt noch einen anderen Namen. Es hat auch wieder mit dem Bund zu tun. In dem Moment, wo du in einen Bund eintrittst, übernimmst du auch einen anderen Namen, respektive der Bundespartner, und dort tun sich irgendwie vereinigen. Der Abraham wird nachher zu Abraham. Das hat eine andere Bedeutung. Abraham heisst, das ist ein Vater für viele Völker. Und es hat etwas von dem da drin, in dem Namen, den Gott ihm als Verheißung gegeben hat. Du wirst Viele Nachkommen, die werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Aus dir wird ein grosses Volk sein. Darum bekommt er einen neuen Namen, weil Gott ihm das versprochen hat, weil das Teil vom Bundes, von der Bundespflichtung ist, wo der Sachverhalt zum Ausdruck bringt. Abraham heisst Vater von vielen. Und nachher haben wir im Kapitel 17 geht es dann noch um Beschneidung. Das ist nachher das Bundeszeichen. Du und deine Nachkommen, so befahl Gott Abraham, ihr sollt die Bedingungen des Bundes befolgen. Und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll beschnitten werden. Die Vorhaut eures Gliedes soll weggeschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jedes Kind, männliche Kind, soll 8 Tage nach seiner Geburt beschnitten werden. Also das ist nicht das Bundeszeichen. Das war für die Hebräer, für die Juden wichtig gewesen. An diesem Zeichen hat man angesehen, aha, das ist ein Jude, aha, das ist ein Hebräer. Der gehört zu diesem Bund, von diesem Gott. Und das war ein Erinnerungszeichen gewesen. Und nachher geht es weiter, der Bund, wo nachher Gott mit dem Mose, respektive eben mit dem Volk, am Sinai geschlossen hat, 2. Mose 19, Vers 5, wo die 10 Gebote beinhalten. Das ist, da sind ganz viele Bundes- und Verpflichtungen drin, seitenweise, oder? Was muss das Volk machen? Und was macht Gott? Das Volk muss gehorsam sein, den Gebot, das Gott gibt, und wenn sie gehorsam sind, dann segnet sie Gott. Wenn sie ungehorsam sind und Gott den Rücken zukehren, dann kommt Gericht über sie oder dann bestraft er sie. Das ist so ein bisschen das Prinzip, das nachher da drinnen ist. Und dann ist interessant, darum ist es hier, habe ich so ein bisschen abgestuft, übrigens auch der Bund mit dem Isaac und Jakob, sind eigentlich dann wieder Bundeserneuerungen. Und auch hier beim Josua, beim Josia, beim Nehemia, beim Ezra, die Stellen, die da aufgeführt sind, die lesen wir jetzt nicht alle, da wird der Bund, der eigentlich schon geschlossen ist, mit dem Volk Israel immer wieder erneuert. Es ist nicht immer ein neuer Bund, sondern wird erneuert. Der gleiche, der schon ist geschlossen worden. Also es gibt immer wieder Erneuerungen von diesem Bund. Und nachher am Schluss bei Jesus, wo der Bund noch einmal, der ewige Bund, ich glaube, es ist der gleiche Bund, wo Gott von Anfang an schon gedacht hat, wo er hier einem Volk offenbart, zuerst einem Noah, dann einem Abraham, dann einem Volk Israel, exemplarisch schon gibt. Jetzt kommt der Bund eigentlich zu seiner Erfüllung, zu dem Ausmaß, wie sich Gott schon immer hätte vorgestellt. In Lukas 22, Vers 20 lesen wir das. Das ist die bekannte Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern in diesem Obergemach ist, das Passa-Fest, das Passa-Mahl feiert und nachher diesen beiden Elementen, dem Brot und dem Wein, was sie da haben, Teile vom Passa-Fest, eine ganz neue Bedeutung gibt. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Also da haben wir noch einmal 2 Sachen drin. Nochmal der Blutsbund. Jesus hat den Blutsbund uns angeboten, da ist Blut geflossen, da ist ein Opfer gebracht worden. Das mal nicht irgendein Tier, nicht irgendein Opfertier, sondern Jesus Christus, der Sohn von Gott, opfert sich selber, lässt sein Blut am Kreuz von Golgatha vergießen und besiegelt damit den Bund und gibt jetzt dem Wein im Abend, in dem sogenannten Abendmahl, das heisst eigentlich nur so, dass es das Nachtessen war, weil es eben ein Mahl am Abend war. Ich habe einen komisch-theologischen Begriff bekommen. Auf Englisch heisst es The Lord's Supper. Das heisst so das Nachtessen mit dem Herrn. He? Supper ist das Nacht, oder? Oder die Communion, sagt man auch, einfach das Gemeinschaftsmahl, wo etwas davon ausdrückt, wir sind jetzt in Gemeinschaft mit dem Gott eintreten. beten. Der Bund ist jetzt besiegelt, der Bund ist erneuert und der Bund ist jetzt vor allem erweitert. Der ist jetzt nicht beschränkt auf das Volk Israel, sondern der wird jetzt ausgedehnt auf die ganze Bevölkerung der ganzen Erde und wird jedem zugänglich gemacht, der an den Namen von Jesus Christus glaubt. Das ist eine gewaltige Offenbarung, die Gott hier durch Jesus Christus uns schenkt. Das Bundesangebot, das jetzt für uns alle zugänglich ist und möglich ist. Jetzt interessanterweise haben wir ja gesehen, jetzt kommen wir ein bisschen zurück zu unserem ursprünglichen Thema Beziehung Mann und Frau im Vergleich zu Gott und Mensch. Ich habe gemerkt, es ist wichtig, dass wir gleich den Charakter von diesem Bund noch einmal zuerst ein bisschen anschauen miteinander. So. Was hat jetzt das eigentlich miteinander zu tun? Das ist ganz interessant, dass es verschiedenste Bibelstellen gibt, wo Beziehung zwischen Mann und Frau mit der Beziehung von Gott zu den Menschen vergleicht. Und damit kommt eben auch der Bund ins Spiel, respektive auch der Bundesbrauch ins Spiel. Im Hosea, also das müsst ihr mal lesen, das ist also nicht unbedingt jugendfrei, he? Das da abgeht, das ist, dass die Eltern müssen das den Kindern irgendwie erklären da, gell? Also was der Prophet müssen machen, ist also ziemlich krass. Der hat eine Prostituierte müssen heiraten. Das heisst hier eine Hure. Das ist der Begriff, wie man braucht hat für eine Prostituierte. Eine Prostituierte oder eine Hure, das ist eine Frau, die eigentlich ihren Körper anderen Mann zur Verfügung stellt, für einfach Sex zu haben mit ihr. Und auch Geld dafür bekommt. Also ganz etwas Grusiges, etwas Perverses an sich, wo Gott verboten hat, Ehebruch. Wer, und jetzt sagt hier Gott dem Hosea, er soll das machen, er soll sich mit so einer Frau vermählen und mit dieser Kind zeugen, einfach für dem Volk zu zeigen, so schaut, so seid ihr. So geht ihr mit mir um. Ihr seid bundesbrüchig. Ihr seid Ehebrecher eigentlich. Ihr hättet eigentlich mit mir einen Bund, so wie ein Mann und eine Frau einen Bund, aber ihr hauert mit allen um, die euch gerade passen. Und der Vergleich nachher mit dem Götzendienst, der hängt nach irgendwelche Balen her und irgendwelche Sachen, das ist noch krass, ja. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, das ist Hosea 1, Vers 2, sagte er ihm, geh und heirate eine Hure, mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zur Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Also das ist der Vergleich. Das ist ein bisschen brutal. Also wenn man da weiter liest, es geht weiter, die Story. Es ist nicht unbedingt so angenehm. Hosea 2, Vers 18, der Herr spricht, an diesem Tag wirst du nicht mehr mein Baal zu mir sagen, sondern wirst mich stattdessen mein Mann nennen. Ich will dich die Namen der Baale vergessen lassen, ihre Namen sollen bei euch nicht mehr erwähnt werden. Dann will ich für dich einen Bund mit allen wilden Tieren schließen, mit den Vögeln des Himmels und mit den Tieren, die auf dem Boden kriechen, damit sie dir nicht mehr wehtun. Also da sagt Gott, ich möchte eigentlich, dass dir wie eine Frau zu ihrem Mann wieder treu sein könnt. Das ist noch einmal genau der Vergleich. Dass ihr nicht mehr zu den Baalen geht. Baal, das war so ein Götz, den es dann im kanonitischen Land gegeben hat. Ich glaube, es war ein Fruchtbarkeitsgott. Es hat auch noch viele andere Götter gegeben. Die Astarte war auch noch jemand. Aber zu dem Baal haben sie oft eben nachher auch gebetet. Und Gott sagt, du, das ist wie Ehebruch, was ihr da macht. Das ist, wie ihr einfach gehört mit einer anderen. Wie ihr euch einfach einem anderen Mann hergebt, der gar nicht mit dem Heiraten seid. Und er sagt, ich möchte wieder, dass ihr so mit mir zusammen seid, dass ihr könnt sagen, nicht mein Baal, sondern eben mein Gott ist wie mein Mann, mein Ehemann. So möchte ich mit euch leben. In dieser exklusiven Liebesbeziehung. Im 3.1 geht es dann nachher noch weiter, das könnt ihr selber nachlesen. Interessant ist nachher im Neuen Testament, Epheser 5, da wird das Bild von Mann und Frau sein, mit dem Bund zwischen Christus und den Menschen verglichen. Das ist eigentlich nochmal etwas Ähnliches, 5,21 bis 32. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso sollten auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch nicht sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. Das war eine ganze Abhandlung, das war vielleicht nicht viel, aber das Bild hat gehört und verstanden. Das ist ja eine relativ bekannte Bibelstelle, aber ich hätte es einfach nochmal sagen. Auch wenn es um die ganze Frage von der so Unterordnung geht, oder? Da haben wir ja in unserer westlichen Kultur schon eine Krise, oder? Wo alles Gleichberechtigung und Gleichstellung und so weiter geht. Und jetzt heisst es, da der Frau soll sich ihrem Ehemann unterordnen, da haben wir schon mal eine Krise, das geht doch nicht, und wo ist die Gleichberechtigung und so. Aber wenn du dann liest, dass gleich wie Christus seine Gemeinde liebt, der Ehemann seine Ehefrau soll lieben, der schauen aber die Männer ein bisschen länger rein. Denke, hoppla, es geht hier nicht um eine Unterwürfigkeit, es geht hier nicht um eine Abwertung von der Frau, sondern es geht um eine Liebesbeziehung und es geht um eine gegenseitige Verantwortlichkeit. Genauso wie sich die Gemeinde dem Christus hergibt, genauso kann sich eine Frau ihrem Ehemann hergeben. Aber genauso wie sich Christus für die Gemeinde hergibt, was heisst am Anfang? Gegenseitige. Und Unterordnung eigentlich, eine gegenseitige Hingabe. Genauso wie Christus sein Leben für die Gemeinde gelassen hat. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, für dich und für mich. Für uns als Gemeinde. Genau so soll auch der Mann seine Frau lieben. Er soll sein Leben hergeben. Er soll bereit sein, für seine Frau zu sterben, heisst das eigentlich. Also es ist eine ungeheure Teufel da drinnen. Wo man nicht so in einer oberflächlichen Macho- und Mauerblümchen mit so Schlagwort einfach abtun kann. Es geht um eine ganz tiefe Wahrheit da drinnen. Wo zeigt, der Ehebund hat die gleiche Qualität, die gleiche Stellung wie der Bund, den Gott durch Christus mit uns geschlossen hat. Und der Ehebund ist ohne Blutsbund. Da fließt das erste Mal, wenn ein Mann mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat, fließt Blut. Das können ja die Eltern und Kinder daheim erklären, was da genau abgeht. Wir haben sie nicht Aufklärungsunterricht, aber es ist ja so. Da ist nämlich etwas noch ein bisschen zu bei der Frau. Das geht durch den ersten Geschlechtsverkehr auf und das tut doch ein bisschen weh. Und da fließt nachher Blut. Und das war ja das Zeichen gewesen, dass die Frau wirklich eine Jungfrau war. Das hat man dann auch als Beweis gebraucht. Weil im Alten Testament hat es ein Gesetz gegeben, wenn eine Frau, die du heiratest, nicht mehr eine Jungfrau ist, es gibt nicht mehr den Folgeszahl, aber es hat irgendeine Konsequenz gehabt, es ist gerade nicht präsent. Und dann hat man nachher das Blut auf dem Leintuch sozusagen als Beweis genommen von der Jungfräulichkeit. Also das ist schon ein Blutsbund, der Ehebund. Und dann, wenn wir noch weitergehen, die Stelle lesen wir jetzt nicht, Offenbarung 19, 27, 2, dort ist von dieser Brut von Christus drin. Das ist eigentlich das gleiche Bild. Frau ist wie die Gemeinde, die Brut. Christus ist der Bräutigam, der Mann, und die sollen zusammen eben verheiratet sein, den Bund schliessen, in diesem Bund innen stehen. Genau gleich wie Mann und Frau ist Christus mit seiner Gemeinde verheiratet. Gut, jetzt kommen wir so ein bisschen zusammenfassend noch einmal zu den Merkmalen vom Bund. Ein Bund regelt nicht Sachgeschäfte, sondern eben Beziehungen. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen angeschaut. Schon der Unterschied zwischen einem Vertrag. Ein Vertrag regelt primär Sachgeschäfte. Ja, wenn der ein Auto verkauft, Kaufvertrag unterschreibt, ist ein Sachgeschäft, ist ein Vertrag, rechtlich gesehen. Aber mit diesem Kunden bist du nicht irgendwie verheiratet oder hast du nicht irgendwie beziehungsmässig eine Täuferin, oder? Der muss nicht einmal sein Auto bei dir in die Garage bringen zur Reparatur, wenn er nicht will, der verpflichtet sich zu nichts. Stimmt's? Ja, Garantie, da kommt er dann schon, solange es noch eine Garantie ist. Also es ist Vertrag, oder? Mietvertrag ist unser bekannter Betrag, man zahlt Miete und so, mit dem Vermieter wird man lieber nicht viel zu tun haben, ist man froh, wenn man in Ruhe gelassen wird und so weiter. Die Beispiele habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Aber ein Bund regelt eigentlich immer Beziehungen zwischen zwei Menschen oder auch zwischen zwei Parteien. Es kann mehr sein als zwei. Wir haben gesehen, es gibt auch Bundesstaaten. In Amerika gibt es Bundesstaaten. In der Schweiz haben wir einen Bund, die Eidgenossenschaft ist ein Bund. Darum heisst es Bundeshaus und Bundesrat und Bundesverfassung. Das hat mit dem Bund zu tun, den unsere Vorväter miteinander beschlossen haben. Und sich damit gegenseitig eben verpflichten. Wir stehen füreinander, wir kämpfen füreinander. Wir geben unser Leben füreinander her. Das heisst Bundesbeziehung sein. Ich kämpfe für dich, bin bereit für dich zu sterben, wenn ich einen Bund mit dir eingehe. Also der Bund stellt wichtige Beziehungen unter einen speziellen Schutz. Das haben wir letztes Mal schon angeschaut, aber ich lese es nochmal, es ist aus dem das Zitat da, menschliche Beziehungen sind zerbrechlich, wenn wir wollen, dass sie aufblühen, dann brauchen wir etwas Großzügigeres, etwas Vergebenderes als einen Vertrag. Deshalb ist der Bund das biblische Modell für die tiefen und intimen Beziehungen. Der Bund verdeutlicht unsere Verantwortung. Er stellt Fragen an uns, bevor er Fragen an den Partner stellt. Er unterstreicht mehr die Verantwortung, die wir für unser Handeln tragen, als dass er die Haltung oder das Verhalten unserer Partner beurteilt. Ein Vertrag basiert auf Leistung, ein Bund auf unserer Verpflichtung. Mir noch so ein wertvolles Zitat dünkt. Ein Bund wird nicht geschlossen im hebräischen Sinn, sondern eben geschnitten. Das haben wir vorher angeschaut, wo wir das, eben die beiden Tierhälften da hätten. Der Abraham hat die Tiere in der Mitte geschnitten, verschnitten, das heisst so, oder eben. Und Hebräisch Karat Berit, das heisst eben der Bund schneiden, das ist ein Begriff, der immer wieder gebraucht wird, wenn in unseren deutschen Übersetzungen steht, sie schlossen einen Bund. Das ist einfach uns ein bisschen fremd, weil wir das mit dem Opfern nicht mehr so kennen, aber es geht um den Blutsbund und das eben ein Opfertier ist zerschnitten worden, oder jetzt hat er gesehen, oder Gott selber ist nachher wie ein Feuerofen, hat es geheissen, wie durch, zwischen eigentlich, links ist der Teil, rechts ist ein Teil von diesem Opfertier, und er läuft wie zwischen diesen Opfern durch und verzehrt sie, nimmt sie an, verbrennt sie. Das war ein Zeichen vom Bundesschluss. Partner verpflichten sich zu Treue und Hingabe. Es gibt gegenseitiges Besitzrecht, also was meinem Bundespartner gehört, gehört mir auch. Was mir gehört, gehört ihm auch. Das ist in der Ehe so. Das ist auch in Beziehung zu Christus so. Ist noch gäbig, oder? Deine Sünden gehören ihm auch. Darum nimmt er dir die weg. Seine Verheißungen, sein Leben gehört dir auch. Darum kannst du Vergebung bekommen, kannst deine Sünden abgeben. Und dafür leben und fahren. Bundesbeziehung. Oder da kannst du austauschen. Der nimmt das dir. Das ist natürlich ein schlechter Deal für ihn, ein guter für uns. Das ganze Erbe, das in Christus ist, ist uns zugänglich. Bundespartner. Der ganze Reichtum vom Himmel hat er uns als Erbe gegeben. Zugänglich für uns, wenn wir bundesspezifisch stehen. Auf der anderen Seite gehört unser ganzes Leben, Römer 12, ihm. Wir gehören nicht mehr uns selber. Du gehörst nicht mehr dir selber. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du im Besitzrecht über dein Leben. Über dein ganzes Leben, über deine Entscheidungen, über dein Geld, über deine Ferien, über die Musik, die du hörst, über die Bücher, die du lesest, über die Sendungen, die du im Fernsehen schaust, hast du ihm das Recht, darüber zu bestimmen. Einfach nur, dass du es wieder mal gehört, so wer es eigentlich denkt. Geleitet vom Heiligen Geist. Unter Leitung vom Heiligen Geist. Diejenigen aber, die vom Geist Gottes geleitet sind, sind Söhne Gottes. Die leben die Sohnschaft aus. Und machen damit klar, mein Leben gehört jetzt nicht mehr mir. Ich bin hier nicht mehr in meiner eigenen Mission unterwegs. Ich kann nicht mehr einfach meine eigenen Wünsche, meine eigenen Vorstellungen, wie es jetzt sollte sein, wie man es jetzt machen sollte, einfach immer noch davor haben. Sondern in demütigen und sagen, du Gott, kannst es so machen, wie du es willst, mit meinem ganzen Leben. Das ist nicht ganz ein einfacher Prozess für uns. Euer Leben als lebendige Opfer Gott herzugeben, hat der Paulus im Römer 12 gesagt. Aber das ist ganz wichtig. Und vor allem das Geniale ist, wir sind wirklich die, die das machen. Oder? Wir sind die, die den ganzen Reichtum von Gott erben. Das ist viel mehr, als du hier kannst aufgeben oder verlassen. Der Bund hat einen lebenslänglichen Charakter. Also der hört nicht einfach irgendeinen auf, der hat kein Auslaufdatum. Bis ins Jahr 2030 und dann ist der Vertrag ausgelaufen und dann musst du selber schauen. Das ist ewig. Und menschlich gesehen, der Ehebund, der ist nicht ewig, sondern wie lange ist der Ehebund? Bis dass der Tod euch scheidet. Genau, darum sagt man das. So, das Sprüche, die man manchmal in den Kirchen sagt, bei den Trauungen, oder? Wo sie sich da gegenseitig treuen und Hingabe eben verpflichten, bis dass der Tod euch scheidet. Und es ist tatsächlich so, wir sind als Ehepartner aneinander gebunden, lebenslänglich. Muss man sich gut überlegen, wenn man das macht. Wenn man das wirklich will. Und Ehebruch, wie wir vorher gesehen haben, ist ein Bundesbruch, der Konsequenzen hat, negative Konsequenzen hat für den, der Bund bricht. In erster Linie. Natürlich nein, für die anderen auch. Wenn man sich vorstellt, dass ich noch Kind bin und so, ist ja unvorstellbar, was das für einen Schmerz, was das für ein Vakuum hinterlässt, wenn der Bund gebrochen wird. Und der Bund wird dann gebrochen, sage ich das noch einmal, wenn einer von beiden Bundespartnern sich mit einem anderen Partner verbindet. Dann wird der Bund gebrochen. Nicht, wenn sie sich trennen, nicht, wenn sie sich nicht mehr verstehen, nicht einmal dann, wenn sie sich scheiden lassen. Der Bund wird nicht gebrochen durch das. Der Bund wird erst dann gebrochen, wenn sich einer von beiden Bundespartnern mit einem anderen als dem ursprünglichen Bundespartner wieder intim einlässt. Dann wird erst der Bund gebrochen. Darum sagt ja nachher Jesus und Paulus sagt so, die Geschiedenen sollen nachher nicht mehr heiraten. Weil sie sonst den Bund brechen. Jetzt muss man das natürlich selbstsorgerlich auch wieder anschauen. Ich weiss, das kommen wir jetzt in Diskussionen rein, die wir da nicht anschauen können. Aber das ist einfach so, wie es geregelt ist, aber das hat mit dem einen Zusammenhang. Der Bund darf nicht gebrochen werden. Es hat Sanktionen zur Folge, wenn er gebrochen wird. Also negative Konsequenzen. Und zwar nicht einfach irgendwie, weil man das nicht so abgemacht hat, sondern weil es von Gott her so gedacht ist. Also auch, wir werden negative Konsequenzen erleben, wenn wir den Bund brechen. Wird mit dem Tod vom Bundespartner aufgelöst, das haben wir gesehen. Gut, jetzt kommen wir noch zu ein paar Inhalt, das braucht Bundespartner, das ist klar, es braucht Verpflichtungen vom Bund mit Konsequenzen, da wird nach 5. Mose 28 ans Herz legen. Da ist einfach alles aufgelistet, was das Volk für Segnungen wird haben, aber auch was es für Flüche wird erleben, wenn sich es nicht an den Bund haltet. Dann geht es um das Ablegen von einem Eid, also irgendwann tust du so wie ein Gelübde ablegen, du sagst, jawohl, ich stehe hier und ich werde mich schliessen, den Bund, wir stehen daher und wir geben einander das, die gegenseitige Verpflichtung geben wir einander ab. Nachher der Blutsbund, eben, das war im alten Bund mit Opfertier, eben der Austausch vom Namen Abraham, Jakob hat nachher Israel geheissen. Und Gott nimmt nachher auch den Namen von seinen Bundespartnern an. Das ist auch interessant. Auch Gott, sein Name, wird geändert. Durch den Bund. Wo sich Gott dem Mose im brennenden Dornbusch offenbart und der Mose fragt, wer bist du? Sagt er, ich bin der Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Das sind meine Bundespartner. Ich definiere mich, meinen Namen, mit meinen Bundespartnern. Ich bin der Gott vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Das findet er x-mal, wie sich Gott so vorstellt. Und nachher kommt der Jahwe-Begriff, das ist nochmal etwas anderes, aber es geht jetzt nicht um das. Also der Gott, aus dem Namen von Gott, wird mit den Bundespartnern abgeändert. Und unsere Namen werden auch ergänzt oder abgeändert. Wir bekommen den Namen vom Bundespartner, darum dürfen wir uns ja auch Christen nennen oder Nachfolger von Christus, weil wir eben den Christus als Bundespartner haben. Dann gibt es Gedenkzeichen, Andenken, Siegel vom Bund, das haben wir gesehen, das sind verschiedene Sachen, das kann Beschneidung sein. Manchmal haben sie so Gedenksteine aufgestellt, die an den Bund erinnern sollen. Oder man hat irgendetwas gemacht, wo man eben schaut, dass man das Zeichen, dass man den Bund nicht vergisst. Das Abendmahl ist eben auch so ein Bundeszeichen, wo Jesus gesagt hat, tut das zum Gedächtnis, eben zur Erinnerung, zum Andenken an mich, dass ihr nicht vergessen, dass ihr in der Bundesbeziehung steht. Nachher gibt es Austausch von Gewändern, Kleidung und Waffen, also das ist nicht bei allen Bünden immer alles gleich gewesen, das ist hier der Bund, wo der Jonathan mit dem David geschlossen hat, das ist übrigens auch ein interessanter Bund, den haben sie dreimal bestätigt, 1. Samuel 18,3, Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Also das ist schon etwas Typisches. Bundespartner, die lieb gewordene persönliche Gegenstände einander schenken. So, zum zeigen, das ist jetzt eben das, was dir ist mir, was mir ist dir. Wir identifizieren uns jetzt miteinander. Wir gehören jetzt zusammen. Wir gehen jetzt durch dick und dünn und wir sind unzertrennlich. Ja? Das sind so die äußeren Zeichen. Und dann das Bundesmahl, das ist auch noch etwas, was es oft gibt, dass man dann gemeinsam eine Mahlzeit zusammen isst, um das Ganze abzurunden. So, und das Ganze eben auf die Ehe bezogen, wenn ihr dann merkt, aha, Austausch vom Namen, das war früher auch noch so gewesen, oder? Bevor es das neue Namensrecht war. Da hat es nachher Herr und Frau Müller gegeben. Ja. Herr und Frau Rumo, Frau Jau und Frau Rumo, Herr Rumo und Frau Jau. Das wird jetzt alles wieder geändert, oder? Es ist jetzt alle, jeder kann seinen Namen behalten, man merkt nicht mehr, wie viele Leute sind oder nicht. Ob das jetzt weise ist oder nicht, sich dahingestellt, das ist vielleicht für die Administration einfacher. Aber zum Ausdrücken, dass wir eigentlich zusammengehören, macht es nicht einfacher. Ich nicht, vielleicht bin ich da einfach altmodisch, aber ich merke das immer, wenn ich tue ja im Nebenberuf Immobilien vermitteln und dann haben wir so Pärchen, da kommt eine Frau Müller und der Herr Mendel und dann weiss ich nicht, ob sie jetzt die heiraten, also ist das Freund und Freundin, ist das Brütsch und Schwosten, oder keine Ahnung, oder?
Und dann musst du das irgendwie dann im Bewerbungsformular findest du da von außen, wie die überhaupt zueinander stehen und so. Ich merke, ich weiß nicht, aber mir dürfte das so ein bisschen... Ich finde, es ist einfacher, wenn mir ein Ehepaar entgegenkommt und die heissen beide gleich und du kannst her und Frau Müller sagen und du weißt ja, diese Piraten, das sind die Menschen, das ist ein ganz Kind, die gehören zusammen und so. Austausch vom Namen.
Gehört auch Ehebund rein. Es ist nicht eine Pflicht, gell? Das ist einfach ein Zeichen. Gedenkzeichen, Austausch, Ablegen von Eid, all diese Sachen bis hin zum Bus. Oder wenn man dann anschaut, ja, wie gestalten wir jetzt so eine Hochzeitsfeier, wie gestalten wir jetzt den Bundesschluss? Oder? Das ist noch wichtig, dass man auch ein bisschen sieht, was die Gehören verteilen da überhaupt dazu. Das ist nicht verpflichtend, die Sachen. Die meisten von denen sind nicht verpflichtend. Aber es ist nicht unwesentlich, dass man gewisse Sachen von diesen Bundesinhalten und Bundeszeichen auch zum Ausdruck bringen kann.